Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3a, also 3, die erste Hälfte. 2. Petrus, Kapitel 2, Abvers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten oder Irrlehren einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich habe einen guten Freund, der vor einigen Jahren den Ruf erfahren hat, Pastor zu werden. Und er ist zu seinem eigenen Pastor damals gegangen und hat gesagt, ich möchte gerne Pastor werden, kann ich bei dir ein Praktikum machen? Der Pastor hat gesagt, klar. So hat er dort ein mehrmonatiges Praktikum gemacht, um reinzukommen, um zu sehen, wie es als Pastor so ist. Und er hat auch Aufgaben in der Gemeinde übernommen. Und so nach ein paar Wochen ist er zu seinem Pastor gegangen und hat gesagt, du, ich glaube, einige Leute in unserer Gemeinde haben ein echtes Problem mit Irrlehre. Sein Pastor hat abgewunken und gesagt, nee, ich glaube, Irrlehre ist heute nicht mehr so das Problem. Als mein Freund mir das damals erzählt hat, musste ich so ein bisschen schief grinsen, weil ich mir gedacht habe, was für eine Fehleinschätzung. Irrlehre ist heute nicht mehr so das Problem, eine fatale Fehleinschätzung. Denn Irrlehre, das macht die Bibel immer und immer wieder deutlich, ist ein zeitloses Problem. Es gibt es immer wieder, auch heute noch. Und das Neue Testament warnt uns immer und immer wieder vor der Irrlehre und ruft uns dazu auf, dass wir vorsichtig sind, dass wir aufpassen. Der Teufel hat nämlich nicht nur das Ziel, Irrlehre in die Gemeinde zu bringen, er hat auch das Ziel, dafür zu sorgen, dass wir gar nicht merken, dass Irrlehre da ist. Und deswegen schauen wir uns heute hier im 2. Petrusbrief diese drei ersten Verse an und wollen daraus lernen, was sie uns über Irrlehre zu sagen haben. In Vers 1 lesen wir, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Ja, und dieses Wort, was hier mit Sekten übersetzt ist, das wäre wahrscheinlich besser übersetzt einfach mit Irrlehren. Ja, in der Luther-Übersetzung, wenn jemand von euch die hat, dort ist es auch übersetzt mit Irrlehren. Und Petrus macht direkt am Anfang klar, so etwas gab es schon zur Zeit des Alten Testaments. Ja, zum Beispiel im 5. Buch Mose, da gibt es ein bestimmtes Gesetz, was sich nur gegen Irrlehren richtet. Konkret gegen Irrlehrer, im Alten Testament nennt man sie falsche Propheten. Aber genau das ist der Punkt. Und später sehen wir dann im Alten Testament tatsächlich, wie immer wieder falsche Propheten auftreten und das Volk versuchen, mit ihren Lehren wegzuziehen von Gott. Das heißt, auch für die ersten Christen war das nichts Neues. Petrus sagt, heute ist es immer noch genauso. Auch heute in dieser ersten Generation der neutestamentlichen Gemeinde gab es Irrlehrer und Irrlehren. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Petrus spricht hier sogar in der Zukunft. Also er sagt, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Das ist keine einmalige Sache nur für die Lehrer damals. So nach dem Motto, ja, Irrlehre war noch ein Problem in der ersten Generation der Gemeinde, aber danach ist das dann verschwunden. Nein, das wird so sein, immer wieder. Und unsere vorletzte Predigtreihe, wenn sich der ein oder andere vielleicht erinnert, hat uns ja über eine gewisse Zeit durch die Apostelgeschichte geführt. Und da lesen wir in Kapitel 20 eine Rede, die Paulus gehalten hat an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Paulus ist damals davon ausgegangen, er wird diese Leute nie wiedersehen. Und er sagt dann zu ihnen in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 30 oder 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Wenn man das liest, wird, glaube ich, eine Sache deutlich. Die Sache ist ernst. Und sie ist heute mindestens genauso ernst, wie sie in den letzten Jahrhunderten war. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch heute, 2000 Jahre nachdem das hier geschrieben wurde, mit diesem Thema der Irrlehre auseinandersetzen. Ein Thema für heute lautet, warum Irrlehren so gefährlich sind. Wir wollen uns 3 Dinge dazu anschauen, warum sie so gefährlich sind. Erstens, sie zerstören die Botschaft der Gemeinde. Zweitens, sie zerstören die Mitglieder der Gemeinde. Und drittens, sie zerstören die Moral der Gemeinde. Also 3 Dinge, die sie zerstören: die Botschaft, die Mitglieder und die Moral. Aber bevor wir jetzt die Frage klären, was Irrlehren denn so gefährlich macht, müssen wir erstmal die Frage klären, was ist eigentlich so eine Irrlehre? Ja, das griechische Wort, wir haben es uns schon angeschaut, das bedeutet in seiner Grundbedeutung eigentlich erstmal Strom oder Strömung. Also sowas, was dich fortreißt. Die Schlachter übersetzt hier Sekten, die Luther-Übersetzung eben Irrlehren. Und man hat dieses Wort in der damaligen Zeit erstmal so ganz neutral verwendet für Parteien, die es halt so gab. Also heute würden wir dann zum Beispiel bei uns in der Politik, wenn wir Griechen wären, dann die einzelnen Parteien einfach als unterschiedliche Sekten oder eben Irrlehren bezeichnen. Aber ziemlich bald hat dieses Wort in der Bibel, im Sprachgebrauch der Christen, eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Und zwar für Lehrer und für Lehren, die die Gemeinde von innen zerstören. Aber was sind das für Lehren? Ich glaube, dass uns die Bibel 2 Kernmerkmale von einer Irrlehre zeigt. Also 2 Dinge, die so eine Irrlehre ausmachen. Das erste ist, eine Irrlehre greift den Kern unseres Glaubens an. Im Galaterbrief zum Beispiel ist die Irrlehre die Werkegerechtigkeit. Hier wurde geleugnet, dass allein der Glaube an Jesus Christus uns gerecht vor Gott stehen lässt. Oder im 1. Johannesbrief. Da haben die Irrlehrer geleugnet, dass Gottes Sohn wirklich Mensch geworden ist. Also, dass Jesus wirklich in diese Welt gekommen ist, in einer Krippe gelegen hat als kleines Baby und dann aufgewachsen ist. Und Johannes sagt sehr deutlich, wer das nicht glaubt, der ist vom Geist des Antichristen beeinflusst. Ja, Irrlehren leugnen also den Kern der christlichen Botschaft. Das ist das erste Merkmal einer Irrlehre. Und es bedeutet auch, nicht jede falsche Lehre ist dann gleich auch eine Irrlehre. Es gibt auch Gemeinden, da ist dann plötzlich jede Lehre, die nicht ganz genauso ist, wie die Gemeinde es vertritt, gleich immer eine Irrlehre. Und wir haben tatsächlich als Gemeinden feste Überzeugungen in vielen Punkten. Ja, deswegen nennen wir uns eine reformierte Gemeinde. Und wir haben diese Überzeugungen nicht nur irgendwo, sondern wir haben sie aufgeschrieben in Bekenntnissen. Deswegen nennen wir uns auch bekennende Gemeinde. Und trotzdem würden wir nicht sagen, dass jeder Satz in unseren Bekenntnissen so wichtig ist, dass jeder jedem Satz zustimmen muss, um Christ zu sein. Beziehungsweise wir würden nicht sagen, dass jemand, der nicht alles glaubt, was in unserem Bekenntnis steht, gleich ein Irrlehrer ist. Sondern man muss immer wieder die Frage stellen, wie zentral ist eine Frage? Bei Irrlehren geht es um das Zentrum des Glaubens, das angegriffen wird. Nicht jede falsche Lehre ist auch gleich eine Irrlehre. Und das Zweite, was eine Irrlehre ausmacht, woran wir sie erkennen können, ist, sie ist immer verwandt mit dem Zeitgeist. Ja, wenn ihr so zurückguckt in die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte, dann könnt ihr eine Sache feststellen. Es gibt immer irgendeine Art zu denken in der Kultur, in der Gesellschaft, also das, was man den Zeitgeist nennt, Trends, die ständig wechseln. Und diese Dinge schwappen dann immer über in die Gemeinde. Und sehr viele Irrlehren sind einfach christlich angestrichene Varianten des Zeitgeistes. Und gerade diese beiden Punkte in Kombination, diese beiden Merkmale, die machen eine Irrlehre so gefährlich. Ja, weil sie erstens den Kern unseres Glaubens angreift, geht es um alles. Und weil sie zweitens den Zeitgeist aufgreift, so eine Irrlehre, ist sie so erfolgreich. Und weil wir selbst immer vom aktuellen Zeitgeist geprägt sind, ist es für uns auch schwer, sie zu erkennen. Wir dürfen uns als Christen ja nicht einbilden, dass wir vom Zeitgeist völlig losgelöst sind und überhaupt nicht beeinflusst werden. Sondern auch wir sind davon in gewisser Weise beeinflusst. Und deswegen haben wir es manchmal schwer, eine Lehre zu erkennen, eine Irrlehre zu erkennen, die sehr von diesem Zeitgeist beeinflusst ist. Und gerade das macht sie so zerstörerisch für die Gemeinde. Und als Erstes sehen wir, dass die Irrlehren die Botschaft der Gemeinde zerstören. Das ist mein erster Punkt. Irrlehren sind so gefährlich, denn sie zerstören die Botschaft der Gemeinde. Ja, die Botschaft der Gemeinde ist ja im Kern das Evangelium von Jesus. Der uns durch seinen Tod erkauft hat. Und Petrus schreibt in Vers 1, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten oder Irrlehren einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Also die Irrlehrer verleugnen Jesus, sagt Petrus. Ich habe eben schon gesagt, Irrlehre greift immer den Kern unseres Glaubens an. Aber die Herausforderung ist eben, so eine Irrlehre ist nicht immer leicht zu erkennen. Irrlehrer laufen nämlich nicht mit so einem Schild um den Hals rum, wo drauf steht, ich bin übrigens ein Irrlehrer. Schön wär's. Irrlehre funktioniert heimlich. Ja, Vers 1, da steht, sie führen heimlich verderbliche Sekten oder Irrlehren ein. Dieses Wort heimlich steht hier eigentlich im Original gar nicht wirklich, aber es ist doch richtig, dass die Übersetzer das hier eingefügt haben, denn dieses Wort für einführen, also sie führen Sekten ein, das hat so diesen Beiklang, etwas irgendwie hintenrum zu machen, etwas irgendwie heimlich zu machen, nicht vorne so durch die Tür durchzugehen, sondern das irgendwie so von hinten. Ja, die allererste Irrlehre der Weltgeschichte, die lautete ja bekanntlich, ihr dürft die Frucht doch essen. Aber wie hat die Schlange Eva dazu gebracht, dass sie die Frucht gegessen hat? Sie hat sich ja nicht hingestellt und gesagt, ich weiß, Gott sagt nein, ich aber sage ja, mach besser mal, was ich sage. Ja, sondern die Schlange war viel geschickter. Irgendwie so Halbwahrheiten, sie hat irgendwie so Zitate von Gott genommen und dann leicht verdreht. Sie hat so an die Gefühle appelliert, du willst doch auch. Ihr Lehre kommt immer durch die Hintertür, immer heimlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen wachsam sind. Sie wird deshalb niemals sagen, ich greife den Kern eurer Botschaft an. Sie wird immer christliche Wörter verwenden. Und sie wird immer behaupten, christlich zu sein. Und sie ist deswegen nicht leicht zu erkennen. Aber wenn wir sie dann erkennen, dann werden wir schnell feststellen, sie zerstört die Botschaft der Gemeinde. Und die Frage ist ja, was sind denn heute so Irrlehren, die verbreitet sind? Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele. Ich möchte mal beispielhaft 4 Irrlehren nennen, die heute weit verbreitet sind. Das erste ist, dass man die Welt versucht, ohne Gott zu erklären. Ja, vielleicht leugnet man noch nicht mal, dass es Gott gibt. Aber man verbannt ihn aus verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Zum Beispiel aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Man sagt dann, ja, die Bibel ist doch kein naturwissenschaftliches Buch. Und das stimmt in gewissem Sinn, sie ist es nicht. Aber wenn die Bibel sich zu Fragen äußert, die mit Naturwissenschaften zu tun haben, zum Beispiel, dass Gott die Welt gemacht hat, dann ist sie auch in diesen Punkten wahr. Oder man sagt, die Bibel hat keine politische Agenda. Und auch das stimmt irgendwo. Aber die Bibel sagt sehr wohl, Jesus ist König über alles und jeden. Und damit hat sich auch die Politik, haben sich auch die Herrschenden nach seinen Prinzipien zu richten. Ja, man verbannt heute Gott gerne in eine Ecke und sagt, er ist gut für das Private, für das Religiöse, für das Spirituelle. Aber für alle anderen Bereiche hat er nichts zu sagen. Eine zweite beliebte Irrlehre heute ist der sogenannte Relativismus. Es bedeutet, deine Wahrheit muss nicht unbedingt meine Wahrheit sein. Ja, wenn das dir mit Gott hilft, wenn es dir hilft, dass du jeden Sonntag dahin gehst, mach das ruhig. Mir hilft eben was anderes. Ja, Yoga oder so. Das untergräbt radikal den Wahrheitsanspruch von Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, niemand. Es gibt keinen anderen Weg zum ewigen Leben irgendwie vorbei an Jesus. oder wir lesen in Gottes Wort, in Apostelgeschichte 4, in keinem anderen Namen ist der Rettung als nur in dem Namen von Jesus. Ja, in keinem anderen Namen. Christen, die dann auf den Wahrheitsanspruch von Jesus pochen, die werden schnell als intolerant bezeichnet oder als fundamentalistisch. Und man selbst, der man dann die Christen dafür kritisiert, ist natürlich total tolerant und demütig. Und ehrlich gesagt, Demut ist doch voll das biblische Ding, oder? Die dritte Irrlehre, die ganz offensichtlich ist, ist all das, was mit der Regenbogenflagge zu tun hat und bereitwillig von den Gemeinden übernommen worden ist. Es ist eine grundsätzliche Rebellion gegen das, was Gott sich gedacht hat, als er Mann und Frau geschaffen hat, als er die Ehe geschaffen hat und die Familie. Und gerade in diesem Bereich sehen wir so überdeutlich, wie es der Zeitgeist ist, der die Irrlehre schafft. Und gleichzeitig sehen wir daran, wie man dabei biblische und christliche Begriffe verwendet, um diese Irrlehre einzuführen. Ja, die Regenbogenbewegung zum Beispiel spricht sehr viel von Liebe und von Annahme. Ja, zwei Begriffe, die in der Bibel ja absolut positiv besetzt sind. Aber diese Leute ändern die Bedeutung dieser Begriffe so um, dass, obwohl es die gleichen Begriffe sind, hinten etwas total Falsches rauskommt. Und ein viertes Beispiel für Irrlehre sind eigentlich zwei Irrlehren. Das Zwillingspaar der Irrlehre, so nenne ich es. Die Gesetzlichkeit und die Gesetzlosigkeit. Gesetzlichkeit sagt, ich muss irgendetwas dafür beitragen, um gerecht vor Gott zu stehen. Um mir Gottes Liebe irgendwie zu erarbeiten. Und das alles dann durchaus fromm verpackt in Begriffe wie Gehorsam oder Nachfolge. Und auf der anderen Seite gibt es die Gesetzlosigkeit. Ja, dass es im Prinzip eigentlich für mich als Kind Gottes egal ist, wie ich lebe. Es gab zum Beispiel in den letzten 10 Jahren in der charismatischen Bewegung einige, die das so vertreten haben. Man hat diese Bewegung Hypergrace genannt, also auf Deutsch Hypergnade. Gnade, Gnade und nochmal Gnade. Und welcher Christ wäre denn gegen Gnade? Kannst du doch eigentlich nichts dagegen sagen, ist doch genial. Das Problem ist nur, die Gnade wird hier zu einer Erlaubnis zu sündigen. Die Gesetzlichkeit war ein Problem in den Gemeinden in Galatien. Wir haben eben daraus gelesen, im Galaterbrief. Die Gesetzlosigkeit war ein Problem hier in den Gemeinden, an die Petrus hier diesen Brief schreibt. Wir werden das in den nächsten Wochen genau sehen. Und dieses Zwillingspaar der Irrlehren, die Gesetzlichkeit und die Gesetzlosigkeit, ich würde sagen, ist die vielleicht zeitloseste aller Irrlehren. Ja, der Zeitgeist ist mal so und mal so. Die Irrlehren kommen und gehen, aber diese Irrlehre, die bleibt. Diese Irrlehre, die gab es schon immer und die wird es vermutlich auch so lange geben, bis Jesus wiederkommt. Das befürchte ich zumindest. Und ich könnte die Liste der Irrlehren jetzt noch länger fortsetzen, aber ich denke, ihr habt so ein Gefühl dafür bekommen. Sie haben alle etwas gemeinsam. Sie sind tief durch das Denken der aktuellen Kultur beeinflusst. Und sie tarnen sich durch eigentlich biblische Begriffe, die sie dann leicht umdeuten. Demut, Liebe, Annahme, Gehorsam, Gnade. Und deswegen ist die Irrlehre, die sich am christlichsten tarnt, auch die allergefährlichste. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. In vielen der großen Kirchen in unserem Land wird das Evangelium entweder geleugnet oder einfach nicht mehr verkündigt. Es gibt da Ausnahmen, aber das ist im Großen und Ganzen die traurige Situation. Das ist sehr tragisch, aber ich glaube, für die meisten Christen in Deutschland ist es nicht so besonders verführerisch. Denn in den Kirchen ist meistens auch nicht mehr so arg viel los. Viel verführerischer sind Formate, die im Prinzip genauso lehren, aber das Ganze irgendwie viel subtiler machen. Ja, sie geben sich ein Format, was irgendwie cool und hip ist. Es erinnert irgendwie an das Format von Freikirchen. Die Sprache ist ein bisschen angepasst und plötzlich wird es für viele Menschen attraktiv, obwohl es genauso falsch ist. Es wurde vor einigen Jahren in Marburg, also nicht weit von hier, eine Gemeinde gegründet. Und die ist theologisch gesehen voll auf Kurs Zeitgeist. Aber es gehen viele Leute hin, auch gerade junge Leute. Und ich habe mich mal gefragt, warum ist das so? Weil diese Gemeinde es geschafft hat, durch ihre Form und ihre Sprache attraktiv zu sein. Gerade auch für junge Leute, die eigentlich in christlichen Familien groß geworden sind, die die ganzen Begriffe kennen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Podcasts oder YouTube-Kanälen, die in diese Richtung gehen. Ja, die Aufmachung und die Sprache ist irgendwie fromm. Aber was dann rüberkommt, ist Kritik an der Bibel, die Ermutigung, dich doch dem Zeitgeist anzupassen, das alles nicht so ernst zu nehmen oder. Weißt du, nur weil sich etwas christlich anhört, ist es noch nicht christlich. Das ist ganz wichtig. Achte immer auf die Botschaft. Und wenn dadurch die Wahrheit der Bibel, wenn dadurch das Evangelium oder die Verbindlichkeit von Gottes Geboten geleugnet wird, dann ganz ehrlich, nimm deine Beine in die Hand und fang an zu rennen. Denn Irrlehre bleibt niemals folgenlos. Und auf Dauer zerstört sie nicht nur die Botschaft, sondern sie zerstört auch diejenigen, die der Botschaft eigentlich glauben. Das ist mein zweiter Punkt. Irrlehren sind so gefährlich, denn sie zerstören die Mitglieder der Gemeinde. Ja, wenn du einem Fußballer das Bein abhackst, dann ist er kein Fußballer mehr. Aber wenn du einem Chirurgen die Finger abschneidest, dann ist er kein Chirurg mehr. Und wenn du einem Christen das Evangelium wegnimmst, dann ist er kein Christ mehr. Ja, Irrlehre ist nicht so ein Phänomen, was es vielleicht da draußen gibt, über das man sich mal kurz aufregen kann und danach auch ganz schnell wieder abregen sollte. Nein, wenn du dich auf eine Irrlehre einlässt, dann zerstört das deine Beziehung zu Jesus. Petrus schreibt in Vers 1, dass die Irrlehrer den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat. Wir haben schon gesehen, direkt oder indirekt betrifft eine Irrlehre immer das Evangelium von Jesus. Diese Menschen sagen von sich, Jesus hat mich erkauft. Sie leben auch äußerlich so, zumindest für eine Weile, als hätte Jesus sie erkauft. Aber sie beweisen durch ihre Lehre, dass sie nie wirklich zu Jesus gehört haben. Ihre Zugehörigkeit zu Jesus ist rein äußerlich. Sie kennen Jesus nicht wirklich. Irrlehrer sind also Menschen, die nicht wirklich zu Jesus gehören. Und sie sind so verführerisch, weil sie behaupten, zu Jesus zu gehören. Und auf den ersten Blick vielleicht sogar so aussehen. Und ihr Ziel ist es, genau solche Fake-Christen zu züchten, wie sie selbst welche sind. Und es wird immer wieder funktionieren, leider. Vers 2. Und viele, ja nicht wenige, nicht einige, sondern viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Eine falsche Lehre in der Gemeinde hat immer Auswirkungen auf die Gemeindemitglieder. Ja, nicht unbedingt von heute auf morgen, aber definitiv mit der Zeit. So ganz nach dem Motto, steter Tropfen hüllt den Stein. Und wisst ihr, was der beste Wegbereiter für Irrlehre ist? Seichte Lehre oder oberflächliche Lehre. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es nicht so, dass richtig gute Gemeinden mit guter Theologie von einem auf den anderen Moment zur Irrlehre umschwenken. Das kann passieren, aber das passiert in den seltensten Fällen. Sondern in den meisten Fällen schwenkt gute Lehre langsam zu seichter und oberflächlicher Lehre um. Und wenn dann die Irrlehre kommt, gibt es keine Verwurzelung mehr, die dich festhält. Und deswegen ist gesunde Lehre so überlebenswichtig für jede Gemeinde. Deswegen legen wir als Gemeinde auch so viel Wert auf gute Theologie. Ja, nicht, weil wir ein Club von Theologie-Nerds sein wollen oder so etwas. Nach dem Motto, Hauptsache, du hast die richtige Theologie und der Rest deines Lebens, der läuft dann schon von ganz alleine. Nee, so einfach ist es nicht. Gute Theologie alleine macht noch keine gesunden Gemeindeglieder. Aber ohne gute Theologie hast du definitiv keine gesunden Gemeindeglieder. Und das ist übrigens ein Grund dafür, dass wir als Gemeinde Bekenntnisse haben und die auch miteinander durchgehen, um uns gegenseitig zu schulen und zu fördern, damit wir fest im Glauben werden. Ich weiß nicht, ob vielleicht sich der ein oder andere gefragt hat, Okay, gestern war Hochzeit in der Gemeinde. Heute verabschieden wir die Teilnehmer des biblischen Unterrichts. Zwei richtig schöne Ereignisse. Grund zum Feiern. Und dazwischen eine Predigt über ein sehr unfeierliches Thema, Irrlehre. Ja, also wie passt das zusammen? Der Hauptgrund ist, ich bin eben gerade in der Reihe durch den zweiten Petrusbrief und das kam halt dran. Aber ich habe mir tatsächlich überlegt, okay, heute ist Abschluss biblischer Unterricht. Unterbreche ich vielleicht die Serie und nehme was anderes? Aber ziemlich schnell bin ich zu dem Schluss gekommen, nee. Denn die sehr reale Gefahr von Irrlehre ist ja einer der Hauptgründe, warum wir so etwas machen wie biblischen Unterricht in der Gemeinde. Damit schon die jungen Leute in unserer Gemeinde fest werden im Glauben. Ja, natürlich ist jetzt der Widerstand gegen Irrlehre nicht die Hauptbeschäftigung oder das Hauptziel von uns Christen. Ich weiß nicht, ob du so Leute kennst, deren einziges Lebensziel ist es, ja nicht krank zu werden. Und sie vergessen darüber zu leben. Aber wenn man dann mal krank ist, weiß man plötzlich auch, wie genial es ist, gesund zu sein. Und deswegen ist eine gewisse Vorsorge nicht dumm. Und noch viel mehr gilt das für unsere geistliche Gesundheit. Und deswegen ist es ein ganz wichtiges Ziel des biblischen Unterrichts, dass schon die jungen Menschen in unserer Gemeinde fest werden im Glauben. Ja, wir haben uns im biblischen Unterricht in den vergangenen anderthalb Jahren viele Gedanken gemacht über Fragen, was wir glauben und warum wir das glauben. Damit ihr einerseits ausgerüstet seid, ein Leben für Jesus zu leben. Ja, das ist das Hauptziel, darum geht's. Aber dass ihr daneben eben auch ausgerüstet seid, in der Lage seid, Irrlehre zu erkennen und einfach Nein dazu zu sagen. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 4 folgendes. Er sagt, wir brauchen gute Lehre, damit wir nicht mehr wie Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Ja, Irrlehre ist schlau, sagt Paulus. Irrlehre ist verführerisch. Und wenn man eben nicht gegründet ist in guter Lehre, dann bist du wie so ein kleines Fischerboot mitten auf dem Meer bei Windstärke 12. Hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre. Du hörst irgendwas Neues und denkst dir, boah, hört sich gut an. Du hörst das Gegenteil und denkst dir auch, boah, hört sich gut an. Und das hat dann ganz bittere Auswirkungen auf dein praktisches Leben. Mein dritter Punkt, Irrlehren sind so gefährlich, denn sie zerstören die Moral der Gemeinde. Ideen haben immer Konsequenzen. Weil Irrlehre eine Idee ist, wenn auch eine falsche, hat auch die Irrlehre Konsequenzen, und zwar für das ganz konkrete praktische Leben, für die Moral. Vers 2 lesen wir nicht nur, viele werden den Irrlehrern glauben, sondern, und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Es geht um Praxis. Wenn ich einer Irrlehre glaube, hat das Auswirkungen auf mein Leben. Und auf der anderen Seite, gute Theologie hat das Ziel, uns zu fruchtbaren Nachfolgern zu machen. Wenn du dich an die letzten Predigten erinnerst zum zweiten Petrusbrief, da haben wir in Kapitel 1 ausführlich gesehen, wie gute Theologie dafür sorgen soll, dass du Frucht bringst in deinem Leben. Also Frucht im Sinn von guten Werken, die du tust und einen Christusähnlichen Charakter, den du hast. Und der Punkt von Petrus in den ersten Versen dieses Briefes ist, wahrer Glaube hat positive Auswirkungen auf dein Leben. Und genauso ist es mit Irrlehre, nur genau andersrum. Sie führt ins Verderben. Das sehen wir in Vers 3, das fängt mit den Irrlehrern schon an. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Die Irrlehrer haben nicht nur eine falsche Theologie, sie sind auch unmoralisch. Petrus verweist hier auf das 8. und das 9. Gebot. Das 8. Gebot lautet, du sollst nicht stehlen. Was machen die Irrlehrer? Sie sind habsüchtig. Sie wollen dich ausbeuten. Sie wollen nur dein Geld. Und das 9. Gebot? Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und was machen die Irrlehrer? Sie verwenden betrügerische Worte, sagt Petrus hier. Jetzt glaube ich nicht, dass alle Irrlehrer in der Kirchengeschichte genauso sind, wie Petrus das hier schreibt. Da gibt es durchaus Variationen. Aber was jede Irrlehre mit anderen Irrlehren gemeinsam hat, diese Lehrer führen auf Dauer zu einem unmoralischen Leben. Aus der falschen Theologie folgt ein falsches Leben. Denn Ideen haben Konsequenzen. Und was wir im Neuen Testament schon immer wieder sehen, durch Irrlehren kommen nicht nur theologische Streitigkeiten in die Gemeinde, sondern auch ganz praktische Spaltungen. Weil Menschen anfangen, plötzlich Gottes Gebote nicht mehr ernst zu nehmen. Keine Frage, auch als Gemeinde mit gesunder Theologie ist man nicht sicher vor Spaltungen und Streit. Aber auch hier, mit falscher Theologie sind Spaltungen und Streit vorprogrammiert. Weil Einheit in der Gemeinde immer eine Frucht des Evangeliums ist. Und es ohne das Evangelium keine wirkliche Einheit geben kann. Petrus zeigt uns hier, es wird sogar noch schlimmer. Denn nicht nur nach innen wirkt das unmoralische Leben der Irrlehrer zerstörerisch, sondern auch nach außen. Ich lese nochmal Vers 2. Viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Er sagt, Menschen außerhalb der Gemeinde schauen sich das an und fangen an zu lästern. Ja, schaut euch doch mal die Christen an. Die machen da so ein Ding aus ihrem Glauben. Sie verbringen einen großen Teil ihres Lebens in der Gemeinde. Sie bauen sich Kirchen, gründen Gemeinden, um dann so unmoralisch zu leben wie der Rest der Welt. Also ganz ehrlich, das ist doch der Aufwand nicht wert. Und Petrus sagt, sie haben recht. Und das ist natürlich katastrophal für das Image der Christen. Ja, keine Frage, Nicht-Christen werden Christen immer kritisieren für unseren Glauben. Und wenn sie uns für die Wahrheit kritisieren oder sogar bekämpfen, dann gehört das dazu. Das ist normal. Das ist uns nicht anders versprochen. Auch die Bibel ist da sehr klar. Aber wenn sie uns belächeln für eine Irrlehre, dann ist es nicht nur falsch von uns, dass wir halt diese Irrlehre zugelassen haben, sondern es ist auch total dumm. Denn erst einer Lüge auf den Leim zu gehen und dann dafür auch noch ausgelacht zu werden, das sollte man sich gut vorher überlegen. Und Petrus schreibt hier, der Weg der Wahrheit wird verlästert werden. Ja, denn Menschen, die nicht in der Gemeinde sind, die differenzieren von außen nicht zwischen wahrer und falscher Lehre. Ja, für sie gehören alle Christen in einen Topf. Ja, da können wir uns noch so lange von der katholischen Kirche zum Beispiel distanzieren. Diese ganzen Kindesmissbrauchsgeschichten der letzten 10 Jahre, die ans Licht gekommen sind, die haben für das öffentliche Bild aller Christen negative Konsequenzen. Irrlehre zerstört die Moral der Gemeinde. Und das hat fatale Auswirkungen einerseits für das Innenleben der Gemeinde und andererseits für die Außenwirkung der Gemeinde. Und allein das sollte schon reichen, um einen riesigen Bogen um Irrlehre zu machen. Ja, also wirklich die Füße in die Hand zu nehmen und zu rennen, was auch immer das in deiner Situation konkret bedeutet. Schon im eigenen Interesse. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund, Irrlehre um jeden Preis zu meiden. Und das ist ein Grund, der noch zentraler und der noch wichtiger ist als all die Gründe, die ich bisher angeführt habe. Und ich möchte euch das an einem Beispiel deutlich machen. Stell dir vor, ich würde mich am Sonntag nach dem Gottesdienst mit dir unterhalten und dir erzählen, ich liebe meine Frau. Ja, ich liebe sie wirklich. Über alles. Ja, ihre braunen Haare, diese dunklen Augen und ihre 1,90 Meter große Figur. Für alle, die meine Frau nicht kennen, sie hat weder braune Haare noch dunkle Augen und sie ist auch nicht 1,90 groß. Wenn ich dir das erzählen würde, dann würdet ihr vermutlich denken, okay, der hat vermutlich heute Nacht nicht besonders gut geschlafen. Aber jetzt stellt euch mal vor, meine Frau kriegt das mit, die hört das mit so einem Ohr mit. Sie wäre vermutlich nicht besonders begeistert von dieser Liebeserklärung. Irgendwie behaupte ich sie zu lieben, ja sogar ganz besonders doll, aber mein Bild von ihr, meine Vorstellung, meine Überzeugung, wer sie ist, wäre einfach völlig schief. So ähnlich ist es nur im Großen mit deiner Beziehung zu Jesus. Ja, Irrlehre, das sind nicht einfach nur irgendwelche theologischen Dinge, die einfach so da sind. Nein, es sind konkrete falsche Vorstellungen über eine konkrete Person. Falsche Vorstellungen über eine konkrete Person und nicht über irgendeine konkrete Person, sondern über den Schöpfer des Universums. Falsche Vorstellungen über den König der Welt. Und vor allem falsche Vorstellungen über den, der dich erkauft hat. So lesen wir es ja hier in Vers 1. Jesus hat diesen unendlich hohen Preis für dich bezahlt. Sein Blut, sein Leben. Er hat die Herrlichkeit aufgegeben, die er seit aller Ewigkeit hatte. Er ist in das Elend dieser Welt hinabgestiegen, um sein Leben für dich zu geben. Um dich aus der Umklammerung des Teufels und aus der Sinnlosigkeit dieses Lebens hier frei zu kaufen. Und jetzt stell dir folgende Frage. Ist er es da nicht wert, dass du mit allem, was du bist, darum kämpfst, richtig über ihn zu denken, Zutreffendes über ihn zu glauben und mutig seinen Namen zu bekennen? Amen.